I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Podcast Thomas Anders, beim offiziellen Thomas Anders Podcast Einfach Anders. Und normalerweise seid ihr es ja gewohnt, dass wir hier immer Fragen beantworten von euch. Das müssen wir jetzt mal zurückstellen, denn heute haben wir mal Fragen, beziehungsweise Thomas hat Fragen. Du hast gesagt, du lädst heute einen Überraschungsgast ein.
Genau, deshalb stelle ich die Fragen und ich bin wirklich ganz stolz darauf, dass er zugesagt hat, würde ich einen Kollege, den ich in der Tat schon fast 40 Jahre kenne und ich sage herzlich willkommen und hallo zu Jürgen Drees. Hallo Jürgen.
Hallo Thomas, wir kennen uns schon so lange, so alt bist du noch gar nicht.
Danke fürs Kompliment, aber wir kennen uns wirklich fast 40 Jahre.
Ist ja unglaublich. Da frage ich dich, das würdest du mich sehr wahrscheinlich auch fragen wollen. Ich weiß nicht mehr, wo ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe. Ich habe kein Urerlebnis, dass ich sage, ja, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen.
Doch, ich weiß nicht genau, wo es war. Ich weiß, es war irgendwo in einer Diskothek. Entweder, oder es war, du kannst dich noch dran erinnern, Manfred Sechsauer. Und ich glaube, das war so eine Veranstaltung, wo ich auch aufgetreten bin. Und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Aber wo das jetzt war oder wie die Diskothek, da gibt es sich schon gar nicht mehr.
Ist ja völlig egal, also Sechsauer. Zeit.
Ja, das war Sechsauer. Kann
ich mich noch erinnern. Mhm. Hattest du dann noch deine schönen langen Haare? Ich komme jetzt wieder drauf zurück. Ich ärgere dich schon immer damit.
Ja.
Ich fand dich immer so geil mit deinen langen Haaren.
Ja, du hattest doch selber lange Haare.
Ja, also ich finde meine Haare auch toll.
Du warst doch mein Vorbild mit langen Haaren.
Ja, ich würde dir auch meine Haare nicht abschneiden, so wie du.
Aber apropos Haare, wenn ich da mal fragen darf. Du bist ja wie der Thomas auch gesegnet mit einer Haarpracht, auch noch im Alter, wo viele Männer von träumen. Ist da nichts mal gemacht worden mit Transplantation oder so, Jürgen?
Nein. Hochheiliges Nein. Das Einzige, was ich mache, oder was Ramona macht, also ich saß am Tisch und habe irgendwas gegessen, an unserem Esstisch, an unserem gläsernen. Und auf einmal merkte ich hinten auf meinem Hinterkopf wird es auf einmal nass. Ich dachte, was hat Ramona wieder veranstaltet? Manchmal macht die mal irgendeine so Scherze. Ich sage, Schatz, was machst du schon wieder? Ja, ich färbe ein bisschen da an ein paar Stellen deine Haare nach, weil du wirst mir ein bisschen zu grau. Und da habe ich gesagt, lass mir doch die grauen Haare. Sagt sie, nein. Ich weiß nicht, wie sie es genau sagt, aber sie wollte irgendwo so noch ein bisschen die Erinnerung hochhalten, wie sie mich kennengelernt hat, ohne graues Haupthaar. Und wenn ich das alles rauswachsen lassen würde, was ich habe, dann wäre ich so graumeliert. Also ich hätte an den Seiten graue Haare, ist ja für einen Akademiker, der ich ja werden wollte, was toll ist, wenn du... Ich muss mich immer wieder hervorheben, dass ich das wollte. Ich habe auch Abitur. Das war das erste Mal durchgefallen. Aber
ist ja egal.
Ist egal. Aber ich wollte, und da hätte ich das graue Militärhaar an den Seiten gehabt. Das ist natürlich was Tolles.
Aber Jürgen, du hattest da wahnsinnig viel Glück, dass Ramona dir in deinem Hinterkopf etwas färben konnte. Das wäre bei Andreas Kunze nicht mehr so möglich.
Toll, danke. Da ist nichts mehr zum Färben.
Da ist nämlich einfach, da musst du so Autolack hinsprühen, verstehst du, damit es dunkel aussieht.
Ach, das ist doch fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ich weiß, das habe ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es ist ja jetzt nichts Despektierliches, dass ich das sage. Das habe ich zum ersten Mal bei Les Humphreys. Les Humphreys war der Chef der Les Humphreys Singers. Und bei den Les Humphreys Singers, 12 an der Zahl, international nur 2 Deutsche gab es da, Peggy Evers aus Hamburg, Jürgen Drees. Und der hatte sich aber immer als ihm wohl hinten die Haare ein bisschen ausgingen, da irgendwas so Autolack drauf gesprüht oder was es sonst war.
Aber wenn du schon...
So bescheuert, das macht mich überhaupt nicht.
Aber wenn du schon hier von Les Humphries sprichst, Thomas, du und der Jürgen, ihr habt ja in dem Sinn schon Parallelen, dass ihr eine gemeinsame Zeit oder jeder hatte Zeit in den USA verbracht, oder? Ihr habt beide mal die andere Seite kennengelernt.
Ja, wenn ich darauf antworten darf, also ich für meinen, was meine Geschichte angeht, wir hatten mit den Les Humphries Singers zwar vor, in die USA zu gehen, das haben die Humphries aber nie geschafft. Wir sind in England aufgetreten und so weiter und so fort.
Jürgen, es gibt eine Geschichte, wenn ich eingrätschen darf. Da hattest du mich mal angerufen und da warst du sauer. Und zwar ging es um unsere größte deutsche Tageszeitung, die mich zitierte, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, das war irgendwie so nach dem Motto, ich sagte dann, ich wollte nie so sein oder so auftreten wie Jürgen Drews. Das ist einige Jahre her und als ich das las, drehte sich bei mir auch der Magen rum, weil es überhaupt nicht mein Ding ist. Und ich war damals auf Sylt und habe ein Interview gegeben für die Bild. Und da riefst du mich an, dann habe ich das aufgeklärt. Und zwar ging es darum, Andreas, das hat eben Interview und über Künstler und sowas. Und es ging dann auch plötzlich um Mallorca und es ging halt eben um den König von Mallorca. Und dann habe ich gesagt, das, was Jürgen Drews da macht, könnte ich niemals machen, weil ich würde untergehen. Und das haben sie dann draus geschrieben, dass sie gesagt haben, Thomas Anders will nie wie Jürgen Drews sein. Und das fand ich auch, ich meine, okay, wir kennen sie ja nun, die Herren von der Bild, das fand ich so eine Unverschämtheit. Und du hast mich angerufen und ich konnte es aber Gott sei Dank klären. Und weil ich bin immer für offene und für klare Worte. Und wenn ich jemanden nicht mag, oder du weißt das ja, es gibt ja Kollegen, die mag man vielleicht nicht so, da hat man immer noch mit Respekt gegenüber zu treten, aber man muss ja mit denen jetzt keinen Wein oder sowas trinken. Also das muss man ja nicht.
Du warst ja auch immer, Dieter Bohlen war ja dein Liebesfreund.
Naja, du hast ja gerade.
Ich höre dich.
Ja, Moment, du hast ja gerade schon gesagt, dass der Thomas nie ein Arsch war und sich nie schlecht benommen hat anderen Kollegen gegenüber. Das wäre ja auch gar nicht gegangen. Ja, dafür war ja der Bohlen zuständig.
Ich enthalte mich jetzt der Stimme.
Aber jetzt kommen wir nochmal, und ich hab mir so eine Frage überlegt, was auch Les Humphries betrifft, Jürgen. Gibt es irgendetwas in der Zeit, also du hast bei Les Humphries angefangen, was du in dieser, das war ja auch sehr, sehr erfolgreich, trotzdem auch hier in Deutschland und in verschiedenen europäischen Ländern, was du mitgenommen hast für deine spätere Solo-Karriere? Hat dich da irgendwas angetriggert oder war da irgendetwas, wo du sagst, das habe ich gelernt und das ist ein guter Zug und den behalte ich mir für meine Solo-Karriere?
Ja, ich habe ja nie eine Gruppe geführt. Hab zwar meine eigene Beat-Gruppe hat ja jeder gemacht. Ich war Gitarrist in der Vier-Mann-Besetzung, der alten Beatles-Besetzung mit Schlagzeug, Bass und Gitarre und Schlagzeug, Bass, Gitarre. Was noch? Fehlt mir noch ein Instrument?
Keyboard.
Ja, Keyboard. Und das hat sich ja früher immer gehabt. Und dann war ich ja immer alleine. Da habe ich dann immer meine eigenen Sachen zum größten Teil komponiert. Die habe ich dann arrangieren lassen, weil ich bin kein Notist. Ich kann das nicht aufschreiben. Aber bist du eigentlich Notist?
Na, ich kann Noten lesen, aber ich kann es nicht aufschreiben. Also ich wollte das mal studieren tatsächlich. Ich wollte Arrangement studieren, aber ich habe mein Musikstudium, hätte ich die Aufnahmeprüfung machen müssen, das hätte ich nicht geschafft und wollte dann über Musikwissenschaften, die ich studiert habe, dann Gott, irgendwie ein paar Semester später reinrutschen und dann kam Modern Talking dazwischen.
Ja, und na gut, wie auch immer. Ich bin immer wieder reingefallen in die Musik, weil ich gar nicht anders konnte, als irgendwas Musikalisches zu machen, weil ich fing damals, wo ich meine erste Beatgruppe hatte, auch schon an, mich auf dem Banjo immer mehr, Banjo ist ein Instrument mit vier Saiten, mich immer mehr zu pushen und immer besser zu werden und war mal von Schleswig-Holstein, wo ich groß geworden bin, bis in die Kasseler Gegend, der beste Bandyspieler aus der Gegend, weil ich habe alle Festivals, wo es um Können auf einem Instrument ging, immer gewonnen mit meinem Banjo-Solo-Zeug, weil ich das wirklich beherrschte.
Aber wie kommt man, wir sprechen jetzt ja von den 60ern, wie kommt man zu einem Banjo-Spieler? Ich meine, war das damals ein sexy Instrument? Ich war da noch ein bisschen zu jung, um das irgendwie einschätzen zu können. Aber das, warum Banjo?
Es gab, das war die Zeit, wo sehr viel Dixieland gespielt wurde.
Okay, ja gut.
Auch in kleinen Clubs. Das war Klarinette, Posaune, Trompete, Banjo, Schlagzeug und Bass. Und da bin ich so auch so reingerutscht und habe dann auch mal in so Gruppen mitgespielt und, habe aber nie eine eigene Gruppe diesbezüglich gehabt. Aber ich habe in so Gruppen mitgespielt und dadurch ergab sich das, dass ich mich auf dieses Banjo-Spiel konzentriert habe und ja auch meine Erfolge mitgehabt habe, weil ich hätte nie gewagt zu singen. Das war für mich das Allerschlimmste.
Und wie kam das plötzlich, dass du merktest, ich kann singen?
Das habe ich nie gesagt, dass ich singen kann.
Ja, dann okay, dann sage ich es dir, du kannst singen. Und du hast, und das Tolle ist ja wirklich, dass, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die singen können, aber die erfolgreichsten sind immer die, die wirklich eine unverkennbare Stimme haben. Und an Jürgen Drews hört man aus, keine Ahnung, 1000 Leuten raus. Und das das macht es ja dann aus, dass man, das ist wirklich bei den meisten erfolgreichen Leuten so.
Und das macht es auch aus, wenn ich die einfach ins Wort fallen darf, dass ich nie singen wollte, weil ich meine Stimme entsetzlich fand. Und der Les Humphreys hat man zu verdanken, das kann man so oder so sehen, dass ich angefangen habe, meine Stimme zu erheben, weil der sagte, pass mal auf, du Arsch. Der war immer ziemlich drastisch in seinen Ausdrucksweisen.
War das der Bruder von Bohlen oder was?
Okay. Die hätten sich bekriegt, das sagt er. Gut, dass sie nie zusammen, ich weiß gar nicht, ob die mal Kontakt hatten miteinander. Aber wie auch immer, der hat gesagt, pass mal auf, du stehst immer rechts oder links in der Ecke bei den Les Humphreys Singers rum, spielst auch kein Instrument bei uns. Ich habe dich einfach nur genommen, weil ich ich brauche den Typ, der einigermaßen aussieht, wo die Leute nicht entsetzt weglaufen, weil sie sagen, was ist das für ein hässlicher Klon da auf der Bühne? Und deswegen stand ich überhaupt bei den Humphreys Singers und der sagte irgendwann, hey man, you gotta sing a song, at least. 3 Songs. Ich sag, ich soll 3 Lieder. Ich sag, Les, no way. Lass mich in meinen Ecken stehen und ist gut. Ich singe im Chor mit. Ich sagte, no, du musst nach vorne. Und so kam ich zur Solosingerei, weil es blieb mir ja nichts anderes übrig. Das hätte mich aus dem Chor geschmissen.
Also er hat dich gepusht. Er hat dich eigentlich zu einer Solostimme gepusht.
Gezwungen. Er hat mich gezwungen dazu, was zu singen. Und so habe ich habe gesungen, zum Beispiel, kennst du auch, Baby, I'd love you to want me.
Ja, Lobos. Ja, ja.
Den habe ich gesungen. Das war auch kein Problem. Das ist ein Problem, so zu singen. Ich habe auch gesungen von Nielsen Schmielsen, so heißt er im Original. Man kennt sonst nur, man kennt eigentlich die, du kennst Can't live if living is without you.
Genau, Nielsen, ja, genau. Ja.
Ach so, du kennst den Namen noch, den alten.
Ja, also ja, das war ja, Mariah Carey hat es ja dann zu einem ganz, ganz großen Welthit gebracht.
Die der auch gesungen hat, der, oh Gott, ja. der besten Sängerin, die ich je gehört habe. Und genau, das habe ich gesungen. Und du glaubst gar nicht, ich habe eine Angst gehabt. Ich musste, der hat mich ja angesagt. Und dann musste ich diesen Titel singen. Und ich dachte, lieber Gott, lass mich diesen Titel einigermaßen durchstehen. Weil wenn du fängst der tief an bei diesem Lied, Can't live if living is...
Ja, und dann geht's in die Oktave, ne? Dann geht's hoch.
Boah. Can't live! Ja. Oh no! Ich bin immer verrückt geworden. Aber ich habe zum Glück die Jahre ganz gut verbracht. Und er hat mich in den Chor gelassen und ich habe den Titel mein Leben lang singen und hassen müssen. Ja. Obwohl ich das eine unheimlich schöne Melodie finde.
Ja, aber es ist ein sehr, sehr schwerer Titel zu singen, definitiv.
Und wenn wir jetzt hättest das doch mal singen können.
Ja, ja, mein Gott, es gibt so viele Songs, die man hätte singen können und sowas. Aber gut, dass wir bei dieser Überleitung eigentlich sind, weil du hast so viele Songs gesungen und ich werde krieg diese Frage auch immer gestellt. Was ist für dich der Lieblingssong? Und so weiß man nie, was man antworten soll. Aber nee. Es gibt natürlich einige. Aber wenn man jetzt mal von den Hits, wenn man davon mal absieht, gibt es da wirklich einen Titel, wo du sagtest, ach, eigentlich, das ist für mich, der ist mir ans Herz gewachsen oder den hätte ich gerne öfter gesungen. Gibt es sowas? Also es gibt einen Song von dir, den singe ich dir gleich ganz kurz vor. Aber zuerst mal meine Frage. Gibt es irgendwas in deinem großen Repertoire, wo du sagst, boah, das ist ein Song, der ist eigentlich untergegangen und das hat er nicht verdient?
Du merkst, ich...
Ja, Schweiz, ist eine Scheißfrage.
Gar nicht.
Also es gibt einen Titel von dir, ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß. Das war eines deiner ganz frühen Alben. Der Song heißt ja noch, irgendwo gibt es den noch, der heißt Dein Gesicht. Kannst du dich daran erinnern?
Ah ja, richtig. Das ist ein Siegel-Song gewesen.
Ehrlich?
Von Ralf? Von Ralf Siegel, den habe ich gar nicht geschrieben. Dein Gesicht...
So viele tausend Fragen, ja, die auf Antwort warten.
Ja. Nee, das war es definitiv nicht.
Doch.
Aber wie auch immer, mir fällt gerade nichts ein, was ich da sagen kann.
Aber es ist so, aber man hat ja manchmal so Songs, die man aufgenommen hat und die wurden dann von der Plattenfirma abgelehnt und man ärgert sich und sagt, warum habe ich mich nicht durchgesetzt? Das gibt es ja irgendwo immer, mal wieder.
Obwohl mir fällt doch jetzt ein Song ein. Den singe ich allerdings wirklich sehr gerne. Und das mache ich am Schluss, wenn ich zur Konzertzeit noch, ich gehe jetzt zurück in die Vor-Corona-Zeit.
Ja, ja, ja.
Müssen wir. Ich habe eine sehr, sehr gute Gruppe mit drei Bläsern. Also großes Besteck. Drei Bläser und sonst natürlich die ganze Rhythmusgruppe. Und am Schluss habe ich immer gesungen, es war alles am besten, ich hab jeden Tag, das weiß ich so, wenn ich so a cappella singen muss, weiß ich den Text immer nicht.
Ja, du brauchst die Melodie, ich kenne das.
Ne, und den singe ich für mein Leben gern.
So hieß dein Album auch, ne?
Ja.
Ja, ja.
Du kennst dich richtig aus, dass du mich so kennst, wundert mich.
Der Andreas Kunze sitzt auch hier mit offenen Mund.
Ja,
ich
bin total begeistert. Ich finde es auch total schön, sich da mal zurückzunehmen und so zwei Stars mal plaudern zu lassen. Den Weltstar und,
ja, und den Schlagerfuzzi. Schlagerfuzzi. Kunze, hörst du mich?
Ja. Ja, wir hatten ja früher auch oft Kontakt, also wir hatten ja schon einige Aktionen zusammen gemacht, lieber Jürgen, es ist schön, dass du dich auch noch dran erinnerst. Jetzt wäre ja eigentlich auch mal die Frage gewesen, wie geht's dir gesundheitlich? Du hast aber uns ja jetzt hier bestätigt, so wie wir mit dir reden, dass man diese Frage eigentlich nicht stellen muss, weil es hört sich sehr, sehr positiv an. Also du klingst ja super, du klingst gut gelaunt, frisch. Und ja. Wahrscheinlich fragt dich das auch jeder, aber es wäre jetzt auch irgendwie...
Logischerweise. Ich sage auch mal, ich lasse dich gar nicht zu Ende reden. Ja. Es ist so, dass ich sehr schnell mit der Sprache rauskam, obwohl man mich gar nicht gefragt hatte, also auf diese Frage, wie es mir geht. Es ist, naja, es geht, ich habe so eine Polyneuropathie. Poly heißt viel, Neuropathie. Also ich, das ist eine Nervengeschichte, die sich sehr stark wirken kann aufs vegetative Nervensystem und so und. Dann hast du so Bewegungsaussetzer und. Kann, aber nicht muss. Ich habe nur Anzeichen davon und war auch ganz entsetzt, als mir der Neurologe sagt, dass sie haben Anfänge einer Polyneuropathie. Partie, ja, was sind das?
Ja, genau, das hätte ich auch gefragt.
Ich habe zwar Griechisch gelernt und Poly heißt viel, Neuro wissen wir alle, Neurowissenschaftler und, aber wie wirkt sich das denn aus? Er sagt dann, naja, bei Ihnen sehr wahrscheinlich noch nicht, so wie ich merke, Sie haben keine Gehschwierigkeiten oder haben Sie irgendwas? Ich sage, nee, ich habe gar nichts. Dann sagt er, dann merken Sie es noch nicht. Es kann sich aber, muss nicht, kann Ihnen aber mal irgendwelche Schwierigkeiten bereiten, diese Krankheit, indem sie vielleicht mal merken, mein Bewegungsapparat ist nicht mehr so, wie ich ihn haben möchte. Und da muss ich sagen, Anfänge davon merke ich manchmal, dass ich auf einmal mit einem Fuß nicht richtig hängen bleibe, aber so quasi anfange, so ein bisschen zu stolpern, obwohl da gar nichts ist. Das ist Polyneuropathie.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Okay, heißt das jetzt, bevor wir wollen gar nicht zu tief in das Medizinische reingehen, aber eigentlich das Signal, was aus dem Gehirn gesendet wird, das geht ja in einem Bruchteil von einer Millisekunde, der halt eben das Gehirn sagt, Fuß geh nach vorn, dass das halt eben dann unterbrochen ist.
Sehr gut erklärt. Ah. Du hättest auch Arzt werden können, nee, wenn ich mal wollte.
Ich gehe dann immer in Quiz-Sendungen und wer weiß denn sowas, verstehst du?
Thomas hätte so vieles werden können, ja, ist ja auch ein super Koch. Aber bei Thomas ist es ja so, bei dem ist ja ans Aufhören und nichts zu denken. Ne? Du hast deine Karriere jetzt beendet. Jürgen, wie war das jetzt für dich, diesen Schritt zu gehen?
Also als es zu Corona anfing und ich und alles abgesagt wurde, ich war ja auch auf einer Tour mit meiner Gruppe, mit meiner Band. Ich habe es genossen. Mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich habe zu Ramona gesagt, ist das toll. Ich brauche nicht irgendwo hinfahren, muss keine Pläne machen. Wann fahre ich da los? Wie komme ich da hin? Wer fährt mich? Oder fahre ich selbst? Ramona hat mir, das ist alles auch Polyneuropathie, weil du vielleicht, es kann sein, es muss nicht sein, dass du irgendwo vielleicht einen Haker hast in der Bewegung. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt am Steuerrad und du hast auf einmal deine Bewegung hakt und du hast die Hände am Steuer. Mhm. Das könnte gefährlich sein.
Ja.
Also ich hätte da keine Angst. Ich war auch mit meinem kleinen PGO, ich habe so kleine zwei Autos, die sehen aus, immer die Leute denken immer, ich habe den Porsche Cabrio. Das ist es nicht. Das ist ein relativ preiswertes Auto mal gewesen. Heißt PGO, wie auch immer. Ist ein Cabrio.
Ein wunderschönes Auto, ich kenne es.
Ja, ich habe einen davon in Gelb auf der Insel stehen und einen hier in Weiß. Und den fahre ich auch hin und wieder, wenn ich meinetwegen zu Ramona fahre zum Reiten. Oder wie ich jetzt vorhabe, zum Friseur. Hast ja gesehen, was ich für eine Mähne habe im Augenblick. Mhm. Wir haben es ja gerade kürzlich gesehen. Und ich möchte mal wieder ein bisschen ziviler aussehen.
Aha, Haare schneiden heißt das, ja?
Ja, nicht so wie Thomas Anders in vielen Jahren. Obwohl ich das ja immer so geil finde und dich immer beschimpfe, dass du die Haare nicht mehr hast.
Mhm.
Aber wie
schimpf ruhig.
Was?
Hau drauf, schimpf ruhig.
Lass die mal wachsen. Es sieht geil aus. Ja, aber was erzähle ich dir? Übrigens, macht Spaß mit dir, mich zu unterhalten. Aber das tun wir auch immer, wenn wir uns auf der Bühne sehen. Wir reden ja immer öfter.
Ja, hinter den Kulissen, da sind wir immer am Quatschen. Das ist wirklich, das kann man jetzt wirklich den Zuhörern sagen, das ist wahnsinnig unterhaltsam mit Jürgen. Und auch sehr, wie soll ich sagen, ja, das ist so auf so einer Ebene, wir haben unglaublich viel Spaß und wir können uns natürlich auch austauschen, weil wir auch und ich auch so ein bisschen schon so lange dabei sind. Wir kennen ja auch so viele Namen, die wir mithaben, zum Teil aufgehen und untergehen sehen und wir sind immer noch da.
Ich habe die auch vor kurzem, das weiß ich noch gar nicht lange, es war erst vor kurzem, da habe ich gefragt, würdest du wieder mit Dieter Bohlen singen?
Das würde uns auch mal alle interessieren.
Das ist eine andere Episode.
Ja, du hast dich da auch so rumgewuselt.
Jürgen, was heißt denn da wieder mit Dieter Bohlen singen? Mit? Was heißt denn da mit? Hat der Bohlen jemals selbst gesungen?
Allerdings so. Da sage ich auch keinen Kommentar zu, weil ich möchte noch ein bisschen länger in der Branche bleiben.
Das ist ja goldig. Ach. Also, wenn du aber jetzt mal so zurückblickst, ich meine, du bist ja schon so viele Jahre im Showbusiness, würdest du sagen, du hast deinen Traum gelebt? War das das, was du immer machen wolltest, oder musstest du schon auch Kompromisse eingehen?
Ich musste natürlich logischerweise Kompromisse eingehen, allein um meine Schulzeit durchzustehen, weil mein Vater, der Arzt war, hat es begrüßt, hat gesagt, pass mal auf, Mann, das kann dir keiner nehmen, wenn du ein Abitur hast. Und wenn du Arzt, und ich würde gerne, dass du auch Arzt wirst, weil du hast irgendwie so eine Art, du könntest Leute ganz gut eigentlich vielleicht behandeln, auf psychosomatische Art. Das heißt, so wie du redest und wenn du nicht gerade so obstinat bist, wie ich oft war, gegen alles eingestellt, wenn du was mit Arbeit zu tun hat, wenn du das nicht gerade bist, und das kommt ja nur aus deiner Verklemmtheit. Ich war ja so ein verklemmter Heini.
Das ist ein Ding, das hast du mir schon mal erzählt. Das kann kein Mensch verstehen.
Ja, das ist ja nur eine Maske, die ich mir da aufgesetzt habe dann früher. Weil ich dachte, ich muss irgendwie rauskommen, dass die Leute nicht merken, dass ich so schüchtern bin. Ich wurde ja auch immer rot hinter den Ohren. Das ist ganz schlimm. Nur eine Episode nebenbei. Ich sehe auf einmal, dass auf demselben Bürgersteig, wo ich ging, weiß ich, was für eine Straße war, zwei Mädels entgegen. Und ich konnte nicht rüber auf die Straße, weil es eine Verkehrsstraße war. Ich gehe an denen vorbei, krieg rote Ohren, und es war wohl gerade dann nicht so viel Verkehr. Jedenfalls hörte ich, wie die eine zu anderen sagte, hast du gesehen, wie süß der war, der hat ganz rote Ohren bekommen.
Und daraufhin. Und deshalb hast du dir die Haare lang wachsen lassen. Das war der Grund. Jetzt ist es raus.
Ja, das habe ich schon öfter gesagt. Und jetzt weißt du, warum ich längere Haare habe. Ich habe sofort gedacht, die Haarlänge muss so lang sein, dass ich die über die Ohren kriege. Das habe ich dann auch gemacht. Zum Leidwesen meines Vaters zuerst. Kannst du nicht mal die Haare schneiden? Das war so ein Berliner. Der musste sein, und so, dass du die Haare so lang hast. Die Schule sieht das bestimmt nicht gerne. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich lasse die wachsen.
Aber du wolltest doch eigentlich mal, hast du nicht mal erzählt, dass du ursprünglich Jazzmusiker werden wolltest?
Ja, Jazzmusiker werden wollte ich nicht, aber ich habe Jazz geliebt, weil ich habe ja Benjo in der Jazzgruppe gespielt.
Klar, das liegt auf der Hand. Ja, logisch.
Das habe ich ja schon erzählt. Und bevor ich überhaupt angefangen habe zu singen, aufgrund der Ägide von Herrn Humphries, der gesagt hat, nun singst du mal, sonst gebe ich dir einen Tritt in den Arsch, der war ja so drauf. Der Humphries war ganz, ich weiß nicht, ob das Sergeant heißt im Englischen, hatte eine ganz hohe Position beim Militär und war es gewohnt, immer eine ganze Truppe zu führen. Und ich weiß noch, ich gehe jetzt ein bisschen raus aus dem Thema, aber ich weiß, dass John Lawton, einer der begnadetsten Sänger, neben denen ich singen durfte, weil wir haben am selben Mikrofon gestanden damals. Wir hatten ein Mikrofon zusammen. 12 Sänger und Sängerinnen waren wir bei den Humphries-Singers. 6 Mikrofone standen auf der Bühne. Und immer 2 standen an einem Mikrofon. Der stand neben mir. Der hat gesungen. In allen Lagen. Der hatte gar nichts. Der sah zwar ein bisschen verschroben aus. Dafür kann er nichts. Hatte da auch immer einen Hut. Der hatte auch immer einen Hut auf. Ich habe die Optik ein bisschen aufgehellt, weil ich ja neben ihm stand. Ich nicht, dass du denkst, ich finde, dass ich unheimlich gut aussehe, aber gegen ihn
war das. Ja, jetzt stell mal deinen Scheffel nicht so weit unter den Tisch. Also es gibt ja viele Damen, die schon glauben, dass du eine Sahneschnitte bist. Also jetzt ist mal gut. Aber Jürgen, vielleicht ist das wirklich ein Schicksalswink gewesen, dass du wirklich in die Unterhaltungsbranche bist, in der Unterhaltung im Schlager und nicht halt eben zum zum Jazzmusiker wurdest. Nee, kennst du denn einen der kürzesten Witze über Jazzmusiker? Den kann ich dir noch ganz zum Abschluss erzählen. Und zwar, was sagt ein Jazzmusiker, wenn du zu ihm ins Auto steigst? Wohin soll ich sie fahren? Ganz böse. Weil die sind meistens Taxifahrer. Im Erstberuf.
Siehst du, ich habe auch gar nicht gelacht. Ich habe jetzt gerade wieder überlegt, wo könnte der Witz sein?
Ja, weil er so kurz war.
Bekannt, dass ich Witze, wenn Leute Witze erzählen, meistens nicht mitlache, weil ich mal kapiere, worum sich das überhaupt dreht, wo die Pointe ist.
Das kann ich dir erklären, weil du ein intelligenter Mensch bist und du suchst immer nach dem Hintergrund und nach dem Sinn. Und es gibt bei welcher Witz hat schon großartig Sinn?
Ja, also das ist das. Danke, dass du mir die schöne Brücke gebaut hast.
Aber natürlich.
Ich habe immer gesagt, ich bin zu doof, um Witze zu verstehen.
Das macht ihr ja hier gegenseitig, dass ihr euch hier mit Komplimenten überhäuft und so. Und
ja, ich mag den Thomas ja auch.
Ja, das ist eben.
So schön.
Wir mögen uns.
Ein bisschen zu kurze Haare, aber ansonsten. Ja,
Lieber Jürgen, ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir so toll plaudern konnten und dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns doch irgendwann bestimmt doch nochmal. Da bin ich ganz, ganz. Also. Nochmal vielen, vielen Dank, Jürgen.
Nicht danke. Dafür.
Und fühl dich gedrückt, ja?
Ja, Dito, ich gebe dich zurück und alles Liebe. Kunze, bleib du auch gesund?
Ja, du ebenso, mein Lieber, gell? Und die Ramona, die pflegt dich ja gut.
Ja, ich brauche zum Glück nicht gepflegt werden, aber sie lässt mir immer, sie ist toll an meiner Seite. Die wäscht mir auch den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie färbt nicht nur, sie wäscht ihn auch. Ja. Also ich glaube, wir müssen noch mal eine Episode machen bei Dreefses zu Hause.
Ja. Oh ja, erlebst du was.
Ja, Kunze, danke.
Du auch mit?
Danke.
Ja, da komme ich auch mit, aber auf jeden Fall werden wir euer Zuhause auch bereichern, wenn du mit Ramona am Frühstückstisch in Zukunft sitzt, kriegst du ja ein kleines Geschenk, was hier die Fragensteller bekommen. Nämlich die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse.
Ja. Tatze oder Katze?
Die Tasse, die kriegst du.
Tasse. Das war ja geil. Jedenfalls, ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir mal wieder was voneinander hören. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ich dich mal wieder sehe, Thomas, weil vielleicht stehen wir auch mal wieder irgendwo, wenn sich das ergeben sollte, sagen wir, wollen den alten Rentner Dreves noch mal für ein Lied auf der Bühne sehen. Dann sehen wir uns.
Da bin ich. Ich verspreche es dir. Okay, ganz liebe Grüße an Ramona und habt euch wohl. Bis dahin, ciao.
Dito, bleibt gesund. Ciao.
Ja, danke, Jürgen. Ja, Jürgen Dreves heute unser Gast im Podcast gewesen. Man hört, der ist topfit.
Ja, natürlich.
Dem geht's gut. Ja,
absolut.
Also, das freut uns sehr und ihr habt ja einiges gemeinsam erlebt und er spricht nur in den höchsten Tönen von dir, Thomas. Ja.
Ja, gucken wir mal, wie die nächsten Gäste das so sehen.
Vielleicht habt ihr ja auch Fragen jetzt gerade, was hier so aufgeploppt ist bei dieser Episode mit Jürgen Dreves, was Thomas betrifft. Vielleicht irgendwas ist euch aufgefallen, vielleicht kam euch irgendwas in den Sinn. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben, podcast@thomas-anders.com. Und alle veröffentlichten Fragen, also wenn wir die veröffentlichen, gibt es natürlich auch die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse.
Genau.
Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit, genießt es und
bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.